SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Verschimmelte Duschen, fehlende Munition, zu wenig Soldaten. Der Jahresbericht der Wehrbeauftragten Högel sieht zwar einige Verbesserungen bei der Bundeswehr, aber immer noch jede Menge Mängel. Gleich unser erstes Thema. Außerdem, die AfD klagt gegen die Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Und im Saarland wollen viele Eltern einen Platz in einer Förderschule für ihr Kind mit Behinderung. Der Bundeswehr fehlt es an allem. Das hat die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel letztes Jahr um diese Zeit gesagt, als sie ihren Wehrbericht 2022 vorgestellt hat. Die Soldatinnen und Soldaten kämpften jeden Tag mit dem Mangel. So klang das letztes Jahr noch. Aber mittlerweile ist ja Zeit vergangen, in der die Bundeswehr theoretisch aus dem Vollen hätte schöpfen können, aus dem 100 Milliarden Euro schweren sogenannten Sondervermögen. Deshalb wurde der Tag heute mit Spannung erwartet. Heute Vormittag hat Eva Högel ihren Wehrbericht 2023 vorgelegt. Inwieweit hat sich der Zustand der Bundeswehr verbessert? Das bespreche ich jetzt live mit Uli Haug im ARD-Hauptstadtstudio. Hallo Uli.
Hallo.
Fangen wir mal mit den Basics an, die Eva Högel immer wieder bemängelt hat. Die persönliche Ausstattung der Truppe, von den Strümpfen bis zum Nachtsichtgerät. Gibt es eine Verbesserung?
Ja, da gibt es eine Verbesserung. Da wurden auch einige Milliarden in die Hand genommen, um die persönliche Ausstattung der Truppe zu verbessern. Also insbesondere was zum Beispiel Helme angeht, was Schutzwesten angeht. Da wurde deutlich mehr beschafft. Und was dann auch zu lesen ist im Wehrbericht, ist ein neues Problem, das sich daraus ergibt. Nämlich jetzt würden die Spinde fehlen, um das ganze Material auch zu lagern. Also hier hat es offensichtlich schon eine Verbesserung für die Soldatinnen und Soldaten gegeben.
Es gibt ja dieses sogenannte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, das du gerade schon in Teilen angesprochen hast. Daraus wurde gerade schon etwas ausgegeben. Inwieweit ist das denn jetzt schon ausgeschöpft?
Zu großen Teilen muss man sagen, 2/3 des Sondervermögens sind mittlerweile vertraglich gebunden. Und wenn man es noch mal konkreter macht, im vergangenen Jahr, da hat der Bundestag allein Bestellungen in Höhe von rund 48 Milliarden Euro genehmigt. Also das ist weit mehr als mancher Einzeletat von anderen, den andere Ministerien zur Verfügung haben. Trotzdem, sagt die Wehrbeauftragte Eva Högel, würde alles zu lange dauern.
Was hat sich im Jahr 2023 getan? Wie stellt sich das dar? Ich fasse das zusammen in viel auf den Weg gebracht, viel verändert, viel verbessert. Vorschriften wurden angepasst, Verträge geschlossen. Das muss jetzt bei der Truppe ankommen und wirken. Und die Truppe ist zu Recht ungeduldig.
Also es hat sich was getan, es verbessert sich was, aber es dauert eben noch.
Und es fehlt auch immer noch an einigem. Die Bundeswehr hat ja sehr viel Großgerät und Munition zum Beispiel an die Ukraine abgegeben. Wie schlägt denn das zu Buche?
Also so ganz groß schlägt das nicht zu Buche, zumal man eben auch auf Bundeswehrseiten ja schon länger gesagt hat, dass man nichts mehr abgeben kann. Es sind natürlich Panzer oder eben auch Panzerhaubitzen an die Ukraine abgegeben worden, die der Truppe dann beispielsweise zur eigenen Einsatzbereitschaft oder zum Üben fehlen. Trotzdem, so sagt es die Wehrbeauftragte zumindest, sei die Bereitschaft der Soldatinnen und Soldaten groß, in der Ukraine zu helfen. Man muss dazu auch wissen, dass insgesamt pro Jahr im vergangenen Jahr 2023 rund 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet worden sind. Also insofern, die Bereitschaft ist da, aber im alltäglichen Üben fehlt dann doch der eine oder andere Panzer, den man abgegeben hat.
Apropos Ausbildung, Personalmangel, Überalterung bei der Truppe, das ist schon länger Thema. Gefühlt wirbt die Bundeswehr ja an jeder verfügbaren Wand um junge Leute. Hilft's?
Nicht wirklich. Also der Altersdurchschnitt der Truppe ist nochmal leicht nach oben gegangen. Die Anzahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten ist auch nochmal ein bisschen zurückgegangen. Und man ist weit davon, von dem Ziel, das man erreichen will, nämlich bis zum Jahr 2031 rund 203.000 Soldaten zu stellen, entfernt. Im Moment ist man so rund bei 181.000. Also da ist noch eine riesige Lücke. Und auch bei der heutigen Pressekonferenz der Wehrbeauftragten hat danach natürlich das Thema Wehrpflicht wieder eine Rolle gespielt. Allerdings gibt es da sehr viele offene Fragen, ungeklärte Fragen, auch verfassungsrechtliche Fragen, wie man die Wehrpflicht wieder aktivieren kann, aktivieren soll. Und das ist eine Diskussion, da sagt die Wehrpflicht, die Wehrbeauftragte, die man sicherlich über diese Legislaturperiode, also bis zur Bundestagswahl 2025, nicht geklärt haben wird.
Unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug war das mit Informationen live in der SR Info Bilanz am Mittag, so heißt sie. Und wir bleiben bei der Bundeswehr. Die war gestern Abend nämlich auch Thema in einer Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Genauer gesagt ein internes Gespräch zwischen 4 hochrangigen Bundeswehroffizieren zur eventuellen Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in die Ukraine. Das Gespräch hatte ein russischer Propagandasender vor 2 Wochen geradezu genüsslich veröffentlicht. Zum Abhörskandal ausgerechnet bei der Bundeswehr hat gestern also Verteidigungsminister Pistorius weitere Fragen beantwortet. Christina Nagel berichtet.
Von den 4 hochrangigen Offizieren, deren Gespräch abgehört und mitgeschnitten wurde, waren gleich 2 über eine unsichere Leitung zugeschaltet. Unter ihnen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius nach der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses bestätigte, ausgerechnet auch der Inspekteur der Luftwaffe. Daten seien in seinem Fall aber nicht abgeflossen. Die Ermittlungen liefen noch, so Pistorius, weshalb es aus Sicht des Verteidigungsministers zu früh ist, um über Konsequenzen zu reden.
Ich verurteile niemand vor, und wenn es ein schwerer Verstoß war, ein schwerer dienstrechtlicher Verstoß und nicht nur ein Fehler, dann wird es irgendwelche Konsequenzen haben.
Sich von der Führungsriege der Luftwaffe zu trennen, kommt für Pistorius allerdings nicht in Frage. Er sei nicht gewillt, Putin auf den Leim zu gehen.
Nur meine besten Offiziere, ob sie hier einen Fehler gemacht haben oder nicht, an die Luft zu setzen, das wäre genau das, was Wladimir Putin von uns erwartet.
Schaden hat die Verbreitung des Mitschnitts über russische Propagandakanäle aber auch so schon genug angerichtet. Das Vertrauen der Verbündeten in die Sorgfalt und Verlässlichkeit Deutschlands ist aus Sicht der Opposition erschüttert. Dabei geht es nicht nur um sicherheitstechnische Fragen, sondern auch darum, wie offen über den Einsatz von Verbündeten in der Ukraine gesprochen wurde. Vieles gelte es auch nach der in weiten Teilen als geheim eingestuften Sondersitzung weiter aufzuklären, betonte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Florian Hahn. Offen bleibt aus seiner Sicht auch die Frage, ob ukrainische Streitkräfte Taurus-Marschflugkörper ohne deutsche Unterstützung einsetzen könnten oder nicht. Dazu aber müssten andere Stellung nehmen.
Beispielsweise der Inspekteur der Luftwaffe, beispielsweise auch der Bundeskanzler selbst und wir sicherlich heute nicht am Ende der parlamentarischen Aufbereitung dieses Themas sind.
Am Mittwoch soll der Kanzler in der Regierungsbefragung Rede und Antwort vor dem Parlament stehen. Für Olaf Scholz allerdings ist längst alles gesagt. Er bekräftigte am Abend noch einmal sein Nein zu Taurus-Lieferungen.
Was das eine Waffensystem betrifft, bin ich der Meinung, dass es angesichts seiner Wirkung, angesichts der Art und Weise, wo es eingesetzt werden kann, nicht ohne Kontrolle genutzt werden kann, dass aber eine Beteiligung deutscher Soldaten nicht vertretbar ist, auch nicht von außerhalb der Ukraine.
Scholz hält Lieferungen für nicht vertretbar, und zwar weder direkt noch indirekt, also auch nicht mit Hilfe eines Ringtausches.
Noch bis morgen früh 2 Uhr heißt es Streik im Bahnverkehr. Auch im Saarland hat der Streik heute massive Auswirkungen. Fast kein Fernzug fährt von und nach Saarbrücken. Der Regionalexpress zwischen Mannheim und Koblenz über Saarbrücken fällt komplett aus und auf kleineren Strecken gilt ein Notfahrplan. Wir Fahrgäste sind diesen Kummer ja nun schon fast gewohnt, denn es ist die 6. Streikrunde im laufenden Tarifkonflikt. Aber der Frust über die Verhandlungsparteien wächst, auch in der Politik. Torben Ostermann berichtet.
Während an deutschen Bahnhöfen heute fast gar nichts geht, kommt an anderer Stelle Bewegung rein. Die Politik diskutiert über das Streikrecht. Die 6. Arbeitsniederlegung der Lokführer seit November hat auch bei Verkehrsminister Volker Wissing zum Umdenken geführt.
Klar ist auch, dass wir uns das ganz genau anschauen werden. Wenn dieser Tarifkonflikt beigelegt ist, muss geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen oder nicht.
Der Arbeitskampf in Deutschland ist ein hohes Gut und vom Grundgesetz geschützt. Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht es Beschäftigten, die Arbeit niederzulegen, um so für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Soweit, so klar. Doch sollte das in Zukunft auch für Branchen gelten, die so wichtig sind wie der Verkehrsbereich? Darum kreist nun die Diskussion. Bundeskanzler Olaf Scholz, von Haus aus Arbeitsrechtler, sieht bisher keinen Änderungsbedarf. Das machte sein Sprecher Steffen Hebestreit erst gestern nochmal deutlich.
Wir mischen uns in Tarifverhandlungen grundsätzlich nicht ein. Es gibt Tarifautonomie in Deutschland, die gilt auch, wenn es unbequem wird. Grundsätzlich ist es so, dass beide Tarifparteien aufgerufen sind, zu vernünftigen und möglichst raschen Lösungen zu kommen.
Auch für Verkehrsminister Wissing, wie Scholz ebenfalls Jurist, ist klar, dass eine Reform des Streikrechts höchstens nach dem derzeitigen Arbeitskampf der Lokführer angegangen werden kann.
Die Bundesregierung hat den Auftrag, das geltende Recht zu schützen und zu verteidigen. Und deswegen können wir uns jetzt nicht in diesen Tarifkonflikt so einmischen, dass wir Gesetzesänderungen androhen.
Erst gestern hat die Deutsche Bahn erneut versucht, den aktuellen Streit per Gerichtsentscheid zu verhindern, ohne Erfolg. Das Gericht argumentierte, dass es nicht darüber entscheiden könne, was verhältnismäßig ist und was nicht, und schob den Ball damit elegant rüber in den politischen Raum. Dort, zum Beispiel bei der CDU, werden Stimmen laut, die eine Reform des Streikrechts fordern. Gitta Connemann ist Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Sie fordert schärfere Regeln für die kritische Infrastruktur und meint damit zum Beispiel die Energieversorgung und den Bahnverkehr.
Es geht darum, Maß und Mitte einzuführen, und dazu gehört bei kritischer Infrastruktur erstens ein Schlichtungsverfahren vor Streik, zweitens ein Notdienst.
Ihr Parteifreund Jens Spahn geht sogar noch weiter und fordert in der Bild-Zeitung, dass der Kanzler nun eingreifen müsse. Welchen Weg auch immer die Politik nun geht, Einfluss auf den gegenwärtigen Tarifkonflikt zwischen Bahn und Gewerkschaft wird eine Reform nicht haben. Und so dürfte den vielen Millionen Bahnkundinnen und Bahnkunden nur eins übrig bleiben: hoffen auf einen Kompromiss.
Seit heute Vormittag läuft am Oberverwaltungsgericht Münster die Rechtssache AfD gegen Bundesrepublik Deutschland. Heißt wirklich so. Es geht um die Frage, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD und ihre Jugendorganisation Junge Alternative zu Recht als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft hat. Ein Gericht in Köln hat diese Sicht im Jahr 2022 bestätigt. Entsprechend dürfen AfD und JA seitdem mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Aber die Partei hat dagegen geklagt. Deshalb seit heute die Verhandlung in der nächsten Instanz. Aus Münster berichtet Christoph Ulrich.
Es ist ein zäher Auftakt in die Verhandlung. Die Anwälte der AfD wollten zunächst eine Vertagung haben. Zu viele neue Dokumente seien ihnen seit Januar zugestellt worden. Das habe man in der Zeit nicht bearbeiten können. Nachdem der Senat die Vertagung ablehnte, kam es zu einem Befangenheitsantrag. Der Senat bezeichnete diesen jedoch als rechtsmissbräuchlich und lehnte ihn ab. Kurz darauf wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil es um ein neuerliches Gutachten des Bundesverfassungsschutzes ging. Die Behörde sagt, das sei noch nicht fertig. Die AfD-Seite behauptet das Gegenteil und will das Dokument zum Gegenstand der Verhandlung machen. Diese Hinhalte- und Verzögerungstaktik der AfD war erwartet worden. Ihre Erfolgsaussichten gegen die Einstufung des Verfassungsschutzes als Verdachtsfall sind im Vorfeld als gering eingestuft worden. Bis morgen will das Oberverwaltungsgericht eine Entscheidung fällen. Eine Verlängerung oder gar Vertagung gilt allerdings als nicht ganz ausgeschlossen.
Die AfD klagt gegen ihre Einstufung als rechtsextremer Verdachtsfall. Heute ist der erste Verhandlungstag. Währenddessen hat der Bayerische Rundfunk heute in einer Recherche gezeigt, in welchem Ausmaß die AfD Verfassungsfeinden Zugang zum Bundestag gewährt. Die AfD beschäftigt nämlich viel mehr Mitarbeiter aus dem gesichert rechtsextremen Milieu als bisher bekannt. Mehr als 100 Mitarbeiter der Fraktion und einzelner Abgeordneter sind zum Beispiel in der Identitären Bewegung aktiv oder Neonazis oder radikale Burschenschaftler. Reaktionen auf die Recherche hat Julia Bartel zusammengestellt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann, bezeichnete die Recherche am Vormittag bei einem Pressetermin in Berlin als lächerlich. Dabei betonte er, dass der Verfassungsschutz aus Sicht der AfD jede Glaubwürdigkeit verloren habe. Ebenso zweifelte Baumann die Unabhängigkeit der Verfassungsschutzämter an. Dem BR warf er vor, Teil einer Kampagne gegen die AfD zu sein. BR-Recherchen hatten ergeben, dass die AfD-Fraktion im Bundestag und ihre Abgeordneten insgesamt mehr als 100 Mitarbeiter aus dem rechtsextremen Spektrum beschäftigen. Auf sozialen Plattformen äußerten sich verschiedene Politikerinnen und Politiker, darunter Yvonne Magwas, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Das sind Abgründe an Menschenfeindlichkeit, schrieb die CDU-Politikerin. Wir müssen als Präsidium hier aktiv werden. Wenig überrascht zeigte sich Sebastian Hartmann, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Er kommentierte: Wir sind nicht überrascht. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, beschrieb die AfD als ein, Zitat, Sicherheitsrisiko für die parlamentarische Demokratie.
Ein erstes Schiff mit Hilfsgütern ist unterwegs in Richtung Gazastreifen. Das ist gleich unser Thema, nach dem Nachrichtenüberblick von Isabel Tentrup.
Am Frankfurter Flughafen streikt seit dem frühen Morgen das Lufthansa-Kabinenpersonal. Die Flugbegleiter bestreiken den ganzen Tag über die Abflüge. Die Lufthansa erwartet, dass an Deutschlands größtem Flughafen rund 600 Verbindungen ausfallen. Morgen soll am Münchner Flughafen gestreikt werden. Laut Lufthansa sind von dem Streik insgesamt 120.000 Passagiere betroffen. Die Gewerkschaft UFO fordert für das Kabinenpersonal unter anderem 15% mehr Lohn und höhere Zulagen. Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Laut Statistischem Bundesamt stiegen die Preise im Vergleich zum Februar des vergangenen Jahres um 2,5%. Das sei der niedrigste Wert seit Juni 2021. Bei Energie entspannte sich die Preissituation, bei Nahrungsmitteln verlangsamte sich der Preisauftrieb. Das Balkanland Bosnien und Herzegowina hat die Voraussetzungen für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen erfüllt. Das hat EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen mitgeteilt. Als Grund für den Schritt nannte sie unter anderem Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bei der Steuerung von Migration. Bosnien und Herzegowina war vor etwa 2 Jahren in den Kreis der Beitrittskandidaten aufgenommen worden. Grund dafür war auch die Sorge, dass sich das Land ansonsten Richtung Russland oder China orientieren könnte.
Die israelische Luftabwehr hatte heute Nacht wieder viel zu tun. Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Raketen auf den Norden von Israel abgefeuert. Man sollte nicht vergessen, seit dem 7. Oktober wird Israel praktisch täglich von Hamas und Hisbollah-Raketen terrorisiert. Und nicht immer fängt der Abwehrschirm Iron Dome alles ab. Währenddessen hat heute das erste Versorgungsschiff mit Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen Zypern verlassen. Der Transport ist eine Art Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll. Pia Masoschak berichtet.
Erleichterter Applaus, als es endlich losgeht und die Open Arms den Kai im Hafen von Larnaca verlässt. Das Video teilt die US-amerikanische Hilfsorganisation World Central Kitchen auf X, früher Twitter. Im Schlepptau hat das Schiff eine Plattform mit Hilfsgütern. 200 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente sollen so nach Gaza transportiert werden, verspricht ein Mitarbeiter von World Central Kitchen. Hinter mir die Open Arms, das World Central Kitchen Schiff mit 200 Tonnen Hilfsgütern für die Menschen von Gaza. Heute ist ein historischer Moment. Das Schiff wird die Küste von Gaza in den nächsten Tagen erreichen. Auch der zyprische Präsident Christodoulidis und sein Außenminister äußerten sich zum Auslaufen der Open Arms. Eine Reise der Hoffnung und Humanität habe begonnen, schrieben beide auf X. Das Ganze soll ein Test für den geplanten Hilfskorridor sein. Das hat der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Am Vormittag umriss von der Leyen im Europäischen Parlament die Pläne der EU. Der Seekorridor kann entscheidend dazu beitragen, dass mehr Hilfe für die bedürftigen Menschen im nördlichen Gazastreifen ankommt. Die USA werden nun daran arbeiten, einen schwimmenden Hafen zum Entladen großer Schiffe einzurichten. Bis dieser fertig ist, werden wir mit kleineren Schiffen arbeiten. Die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Partner werden die Ladung mitfinanzieren. Zypern wird die Abfahrt im Hafen von Larnaca verwalten. Und wir, die EU, werden unsere logistische Unterstützung vor Ort verstärken. Ein EU-Koordinationsteam ist bereits in Zypern. Und wir werden die europäischen Hilfsgüter durch diesen Korridor finanzieren. Die Fahrt übers offene Meer mit der Plattform ist allerdings riskant. Zum Schutz vor dem Seegang zieht die Open Arms die Plattform eng neben sich her. Der Sprecher des zyprischen Außenministeriums gibt sich bei einer Pressekonferenz am Mittag dann auch betont vorsichtig. Wir müssen geduldig sein, bis das Schiff angekommen ist, dann werden wir weitersehen. Die Hoffnung bei den beteiligten Hilfsorganisationen im Hafen von Larnaca ist dennoch groß. Im Hafen, so World Central Kitchen, warteten bereits weitere Hilfsgüter auf den Transport nach Gaza.
Wie schnell ein solcher Hilfskorridor tatsächlich öffnen kann und wie viele Hilfsgüter transportiert werden können, dazu gibt es von Seiten der EU und der zyprischen Regierung allerdings noch keine Angaben. Es ist ein weiterer Schritt zu einer Einigung im Streit zwischen Frankreich und Korsika über mehr Eigenständigkeit für die Insel. Nach einem Treffen zwischen dem französischen Innenministerium und der korsischen Regionalvertretung haben sich beide Seiten darauf verständigt, Korsika einen Autonomiestatus innerhalb Frankreichs zuzugestehen. Der soll in der Verfassung festgeschrieben werden. Caroline Düller.
Als Mittelmeerinsel bilde Korsika eine spezielle, historisch gewachsene kulturelle Gemeinschaft und habe spezifische Interessen. Entsprechend soll die Insel auch die Möglichkeit bekommen, die französische Gesetzgebung auf ihrem Gebiet anzupassen, heißt es in der Einigung, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert. Für Gilles Simioni, den Präsidenten des korsischen Exekutivrates, ist das ein entscheidender Schritt. Wie weit genau die gesetzgeberischen Kompetenzen der korsischen Regionalvertretung künftig gehen, soll aber durch ein weiteres Gesetz definiert werden. Frankreichs Innenminister Darmanin betonte, dass die roten Linien der Regierung respektiert worden seien. So sei zum Beispiel weder von einer Unabhängigkeit Korsikas die Rede, noch werde Korsisch als offizielle Zweitsprache anerkannt. Bevor der Autonomiestatus in Kraft treten kann, sind weitere Schritte notwendig. So muss das korsische Regionalparlament über die Einigung abstimmen. Außerdem ist die Zustimmung beider Kammern des französischen Parlaments notwendig. Allerdings gibt es sowohl in Frankreich als auch im korsischen Regionalparlament Vorbehalte gegen mehr gesetzgeberische Kompetenzen für die Insel.
Eine Schule für alle Kinder, egal ob mit oder ohne Behinderung. In anderen europäischen Ländern wie Schweden ist das schon seit über einem halben Jahrhundert Realität. Auch Deutschland hat sich vor knapp 25 Jahren mit der UN-Behindertenrechtskonvention zur Inklusion verpflichtet. Vor 10 Jahren hat sie dann der Landtag auch gesetzlich im Saarland verankert. Die Eltern haben seitdem die Wahl, ob sie ihr Kind auf eine Regel- oder eine Förderschule schicken. Damals hatten viele erwartet, dadurch wird die Nachfrage und eben auch die Zahl der Förderschulen sinken. Aber überraschenderweise ist genau das Gegenteil inzwischen der Fall. Christine Alt hat nachgehakt, wieso.
Mitten im Wald, am Ortsrand von Kleinblittersdorf, liegt abgeschieden die leerstehende ehemalige Kinder- und Jugendpsychiatrie. Genau dort will der Regionalverband bald eine neue Förderschule gründen. Bildungsdezernentin Kerstin Theobald.
Wir haben im Bereich der Förderschulen geistige Entwicklung einen massiven Anstieg der Schülerzahlen. Und deshalb sind unsere bereits jetzt existierenden Standorte wirklich schon wieder an einer Grenze angelangt. Und deshalb mussten wir an der Stelle reagieren.
Deshalb plant der Regionalverband auch nicht nur im Kleinblittersdorfer Wald eine neue Förderschule geistige Entwicklung, sondern auch eine in Dudweiler, in der ehemaligen Mozartschule. Die war schon mal Förderschule und wurde vor gerade mal 7 Jahren geschlossen. Wieder steigende Schülerzahlen nicht nur im Regionalverband, auch in Saarlouis. In der Anne-Frank-Schule müssen zurzeit mehrere Container als Zusatzklassenzimmer herhalten, weil die Förderschule Lernen aus allen Nähten platzt. Innerhalb von 10 Jahren ist die Schülerzahl hier von 160 auf über 220 gestiegen, erklärt die Schulleiterin Sabine Speicher.
Viele wollen natürlich erstmal gerne ihr Kind an der Regelschule einschulen. Das ist schon die erste Tendenz. Und dann machen das auch viele. Wir empfehlen das auch immer. Und nach einer Zeit merken manche Eltern, das Kind fühlt sich überfordert, das Kind ist gestresst, die Familie ist gestresst. Und dann kommen sie zu uns, weil wir eben so einen gewissen Schutzraum bieten können.
Das bedeutet unter anderem kleinere Klassen, mehr Förderlehrkräfte und mehr Zeit bis zum Hauptschulabschluss. Offenbar ein Argument für immer mehr Eltern im Saarland. Vor 10 Jahren gab es 3.700 Förderschüler. Nach der gesetzlichen Verankerung der Inklusion haben dann immer weniger Eltern ihre Kinder an eine Förderschule gegeben. Aber seit einigen Jahren steigen die Zahlen wieder und liegen mit 3.900 sogar höher als vor 10 Jahren. Entsprechend die Entwicklung der Förderschulen. 38 waren es vor 10 Jahren. Dann wurden 2 geschlossen, aber wenig später 4 neue eröffnet, sodass es aktuell mit 40 sogar 2 mehr gibt als vor dem Inklusionsgesetz. Eine Entwicklung in die falsche Richtung, kritisieren einige betroffene Eltern. Von Miteinander leben lernen, einem Verein, der sich seit 40 Jahren für mehr Inklusion einsetzt. Die Vorsitzende Manuela Spieß fordert, das Saarland müsse endlich Personal, Geld und Know-how in den Regelschulen konzentrieren, wie es andere Länder wie Schweden tun.
Deutschland leistet sich ein sehr teures doppeltes Schulsystem. Und ja, landläufig ist man der Meinung, dass die Inklusion teurer ist. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Separation ist teuer.
Der Landkreis Saarlouis will die überfüllte Anne-Frank-Schule jetzt in einen neuen inklusiven Campus überführen. Mit angrenzenden Schulhöfen und viel Zusammenarbeit, sagt Schulentwicklungsplanerin Nathalie Sadek.
Unser Schülerforschungszentrum bietet Forschungsprojekte für die Förderschülerinnen und Förderschüler an. Das gibt es bisher noch nicht.
Ein Plan, der deutlich inklusiver ist als die Gründung neuer Förderschulen an abgelegenen Standorten wie im Kleinblittersdorfer Wald.
Heute Abend ab 20.30 Uhr ein Pflichttermin für Fußballbegeisterte. Das Nachholspiel Saarbrücken gegen Mönchengladbach im Viertelfinale des DFB-Pokals. Beim letzten Mal wurde die Partie ja kurz vor knapp abgesagt, weil der Rasen im Ludwigsparkstadion eine einzige Wasserfläche war. Dieses Mal soll Stand jetzt das Spiel stattfinden können, selbst wenn es heute noch weiter regnet. Aber die Tatsache, dass der Rasen im Stadion im Sommer umfassend und für viel Geld erneuert werden muss, belastet den Saarbrücker Haushalt. Welche Projekte dafür auf Eis gelegt werden müssen, hat SR-Reporter Volker Roth recherchiert.
Zurückgestellt sind das Regenrückhaltebecken an der Grundschule Wickersberg in Ensheim, Sanierungen auf dem Schulhof der Grundschule Rastpfuhl, Brandschutz am Bürgerhaus Rockershausen oder das Leerschwimmbecken Dellengarten. Mit dem Geld, das für diese und weitere Projekte vorgesehen war, will der städtische Gebäudemanagementbetrieb GMS die Arbeiten im Ludwigsparkstadion zwischenfinanzieren. 2 Millionen Euro, so hatte es der Stadtrat Anfang Februar entschieden, sollen nämlich bereitstehen, damit der Ludwigspark in der Sommerpause für den sicheren Spielbetrieb hergerichtet werden kann. Das Ganze muss aus Krediten finanziert werden. Die Kreditsumme, die der GMS in einem Jahr aufnehmen will, muss das Landesverwaltungsamt genehmigen. Diese Genehmigung steht für dieses Jahr noch aus, deshalb die Zwischenfinanzierung.
Zum Wetter im Saarland. Grau und oft nass ist es heute. Am Nachmittag kann es zwischendurch auch längere trockene Phasen geben. Aber gegen Abend kommt neuer Regen. Die Höchsttemperaturen heute 7 Grad in Schwarzerden und 10 Grad in Wattgassen. Morgen ist es erstmal neblig trüb. Später kommt dann die Sonne raus und es bleibt überwiegend trocken. Bei milden Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Am Freitag dann aber wieder wechselhaftes Schauerwetter bei bis 16 Grad maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun auf sr2.de im Podcast. Mein Name ist Katrin Aue. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Die schwedische Zeitung Svenska Dagbladet sieht angesichts der Not im Gazastreifen Israel in der Pflicht. Am 6. Oktober 2023 herrschte Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Jeden Tag fuhren mehrere hundert Lastwagen mit Waren und lebensnotwendigen Gütern für die palästinensische Bevölkerung über Ägypten und Israel in den Gazastreifen. Die akute humanitäre Lage im Gazastreifen ist somit das Ergebnis des Hamas-Angriffs am 7. Oktober. Trotz alledem muss Israel als Besatzungsmacht seine völkerrechtliche Verantwortung übernehmen für den grassierenden Hunger und das weit verbreitete Leid in den palästinensischen Zeltlagern und Ruinen. Das Kriegsrecht gilt auch für Israel. Selbst wenn die praktischen Umstände schwierig sind und abgesehen davon, wie gerechtfertigt der Krieg im Grunde ist. Und vor allem abgesehen von der Tatsache, dass Hamas allein für den Ausbruch des Krieges verantwortlich ist und dafür, dass er noch immer andauert. Bei der Parlamentswahl in Portugal gab es einen knappen Sieg der Konservativen und einen Erfolg der rechtspopulistischen Partei Chega. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt, die extreme Rechte sei in ganz Europa auf dem Vormarsch. Der Rechtsruck in Portugal ist eine Tatsache. Diese Parteien im politischen Spektrum haben sich zulasten der progressiven Gruppierungen von insgesamt 43% bei den Wahlen 2022 auf 53% verbessert. Damit ist Portugal in kurzer Zeit von einer sozialistischen Regierung mit absoluter Mehrheit zu einem sehr knappen Sieg der Mitte-Rechts-Parteien übergegangen, die nun wohl eine Minderheitsregierung bilden werden. Das leitet eine neue Phase der Instabilität ein, die vielleicht bald zu einer neuen vorgezogenen Wahl führen wird. Und es gibt ein weiteres beunruhigendes Element. 3 Monate vor den Europawahlen haben die Portugiesen bestätigt, dass die extreme Rechte auf dem gesamten Kontinent auf dem Vormarsch ist. Vor 25 Jahren, am 12. März 1999, wurden Tschechien, Polen und die Slowakei in die NATO aufgenommen. Der tschechische Außenminister Jan Lipavský schreibt dazu in einem Gastkommentar für die türkische Zeitung Hürriyet: Die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright sagte vor 25 Jahren, als sie die ersten neuen NATO-Mitglieder seit dem Ende des Kalten Krieges begrüßte, Es ist unser gemeinsames Ziel, im Laufe der Zeit für den Osten Europas das zu tun, was die NATO bereits für den Westen Europas getan hat. Wir werden die Grenze, die Stalins blutiger Stiefel in Europa gezogen hat, stetig und systematisch weiter verwischen. Ende des Zitats. Bedauerlicherweise wird in Europa heute eine neue Grenze gezogen, von einem Diktator mit einem anderen Namen, der jedoch nicht davor zurückschreckt, die gleichen abscheulichen Verbrechen zu begehen wie der vorige. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Spohr.